Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso und zu einer Pilotfolge eines neuen Formats, das ich gerne ausprobieren würde, mehr hinter die Persönlichkeit eines SEOs, einer SEO zu gucken. Und heute habe ich mir eingeladen, niemand geringeren als Malte Landwehr. Malte ist der Head of SEO bei Europas Nummer 1 Preisvergleicher Idealo, war zuvor mit mir zusammen bei Searchmetrics tätig, 15 Jahre SEO-Erfahrung, 5 Jahre und mehr Erfahrung im Product Management, Software as a Service Bereich, 50 und mehr Konferenzbeiträge in 5 Ländern. Also man kann ihn auch schon International Speaker nennen. Ist ein Ex-Top-40-Blogger, bekannt aus ARD, Cosmopolitan, OMR, T3N und so weiter. Und hat persönlich mal einen Bug in der Robots-Tags von Google gefunden. Und ist natürlich in der SEO-Szene bekannt wie ein kunterbunter Hund. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute zusammensitzen und mal über die Person Malte Landwehr sprechen. Moin Malte.
Moin Björn, freut mich hier zu sein.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber als ich angefangen habe mit dem Podcast, da waren wir ja beide noch bei Searchmetrics, da habe ich in diesen Telefonzellen, die wir im Büro hatten, habe ich meine ersten Podcasts aufgenommen mit von Wish.com Mikrofon gekauft, hat noch sehr blechig geklungen und ich glaube, du warst auch einer der ersten Gäste mit.
Das kann sein. Und wir haben mal so eine komische Episode aufgenommen, wo wir Sonnenbrillen getragen haben, aber ich weiß nicht, ob das der Podcast war oder wieder irgendein anderes Format.
Ja, irgendwas. Aber wir haben schon einige Sachen zusammen gemacht, war auf jeden Fall immer lustig. Aber ja, heute wollen wir meinem Publikum mal so ein bisschen die Persönlichkeit Malte Landwehr vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, du bist ja auch kein Unbekannter, bist ja auch ein, also ich würde schon sagen, Thought Leader auch in der Industrie. Es folgen dir ja viele Leute und auch deinem Rat und deinen Post, die auch immer super interessant sind. Aber ich würde gerne mal zurückspringen auf das, was wir datieren können, und das ist dein Studium. Also du hast bist ja in Lüneburg geboren und hast dann in Münster, was ja nicht so weit von Lüneburg ist, ein Studium an Computer Science gemacht, also Informatik eigentlich studiert. Und was ich interessant finde, deine Bachelorarbeit hat sich zum Thema PageRank und betrügerischen Wissenschaftlern. Das war so ein bisschen das Thema darum. Was mich interessieren würde, ist, du hast da ja schon, wenn du deine Bachelorarbeit über PageRank geschrieben hast, schon Bezug zu SEO anscheinend ja gehabt. Das heißt, vor deinem Studium schon SEO oder erst im Studium SEO-Affinität entwickelt?
Also das mit SEO hat so 10 Jahre vor der Bachelorarbeit angefangen, ungefähr 8 Jahre. Ich war schon immer so ein bisschen eher nerdiges Kind, also dachte ich, das ist total normal, sich mal anzugucken, ob man nicht mit PHP BB2 und einem billigen Webpost, also ein Internetforum aufsetzt, dann muss ich mit meinen Freunden nicht mehr sprechen, sondern wir können uns so über so das Internet austauschen, und das dann so ein bisschen gewachsen, das Forum. Irgendwann haben sich auch Leute angemeldet, die es über Google gefunden haben, kam so eine Bildergalerie dazu für Partyfotos, irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, Werbung zu schalten, habe gemerkt, man verdient mit Werbung für Hotels und Ferienwohnungen mehr als für Partyfotos, und ja, so hat das angefangen mit so einem kleinen Lokalportal rund um meine Heimatstadt Lüneburg.
Das war das Internetforum, was du gebaut hast, Partyfotos und Hotels, oder?
Naja, das Internetforum hat einfach angefangen, ich quatsch mit meinen Freunden, und dann ist das so peu à peu gewachsen und so als Nebenprojekt. Erstmal habe ich da dann angefangen, irgendwie eine Liste von 10 Hotels oder so. Das hatte mit dem Forum gar nichts zu tun. Ich brauchte ja nur irgendwie einen Ort, wo ich es publizieren kann. Habe dann über Werbung ein bisschen Geld verdient und dann habe ich das ausgelagert in eine eigene Seite, und ja, so hat's angefangen.
Ja, woher kommst du dein Interesse für Computer und so dieses nerdige Zeug? Ist das irgendwie von väterlicher oder mütterlicherseits irgendwie Influenz?
Ja, also mein Vater war einer der ersten Jahrgänge, die in Deutschland einen Informatikabschluss gemacht haben. Und ja, das wurde mir so vorgelebt, dass man irgendwas mit Computern beruflich macht, und dann habe ich das auch gemacht. Aber ich habe da nie groß drüber nachgedacht. Ich war schon immer von Computern fasziniert. Ich war natürlich Gamer als Kind und bin dann da so reingerutscht.
Du hast während des Studiums, hast mir mal erzählt, hast du an einem Projekt gearbeitet, wo du im Prinzip einen Facebook-Crawler gebaut hast, um Telefonnummern von Single-Frauen aus Münster herauszufinden. Und hast auch an einem Projekt mitgearbeitet, wo du im Prinzip im Unicampus selber Leute gestalkt hast, indem du in deren Facebook-Manager, Messenger reingegangen bist, um zu gucken, wann, wie, wer, wo Mittagspausen macht. Kannst du mir ein bisschen Hintergrundinformationen liefern?
Also das war beides das gleiche Projekt. Das hieß damals einfach Projektseminar im Studium. Ich wurde mit 4 Kommilitonen zusammen in den Kellerraum eingesperrt für 3 Monate. Und es hieß irgendwie, programmiert mal was Tolles hin und nutzt mal so das, was ihr im Studium gelernt habt. Und wir haben natürlich ganz viel gelernt über Lastenhefte und Dokumentationen. Und also haben wir ein Post-it an die Wand gehängt, wo wir so aufgemalt haben, ein paar Kreise und so Linien zwischen den Kreisen. Haben gesagt, ja, das bauen wir jetzt. Das war quasi auch die Dokumentation, haben uns auch hingesetzt und losgecodet. Und im Kern war das ein System, das eine grafische Oberfläche hatte, wo du beliebige Datenimporter mit beliebigen Datentransformationen und beliebigen Visualisierern verbinden konntest. Und dafür haben wir dann modular monatelang kleine Modelle gebaut. So, ich selber habe einen Flickr-Scraper zum Beispiel gebaut, der sich für Hashtags von Flickr die Fotos mit Metainformationen runtergeladen hat. Und jemand anders hat das Gleiche für Twitter gebaut. Und dann hat noch jemand ein Sentiment-Analyse-Tool gebaut und. Und ja, was du gerade gesagt hast, waren zwei der Use Cases, die damit möglich waren. Also wir haben einen ausgedachten Facebook-User angelegt, uns mit dem befreundet. Und damals hatten ganz viele Leute so die Einstellung, teile alles auf meinem Profil mit Freunden und Freunden von Freunden. Und der ist dann losgescraped. Und die Uni Münster war so nett, uns auch Zugriff auf etwas größere Rechner zu geben. Mit damals war das viel, 50 Gigabyte Arbeitsspeicher. Und da kannst du so einen Crawler schon mal eine Weile laufen lassen und alle Daten im RAM halten und sehr schnell das Ganze sehr schnell wachsen lassen. Und genau, einer von ganz vielen Use Cases war eben eine SQL-Abfrage quasi zu machen auf der gescrapten Facebook-Datenbank. Wo ich ganz stolz drauf war, das war so zur Zeit kurz nach dem arabischen Frühling oder in dem arabischen Frühling. Und mit meinem Flickr-Scraper konnte man zeigen, weil du hast ja zwei Daten auf einem Foto, das Upload-Datum und dann das Datum, wann das Foto geschossen wurde. Und du hast eben gesehen, an den Tagen, an denen in bestimmten Ländern das Internet ausgeschaltet wurde, ist die Anzahl der Uploads natürlich auf null gesunken. Aber die Anzahl der geschossenen Fotos war gleich und die wurden dann eben ein paar Tage später einfach aus anderen Ländern hochgeladen. Also wir konnten quasi zeigen, dass Menschen weiterhin vor Ort Fotos schießen von vielen Fällen Gewalt der Regierung gegen Protestanten oder protestierende Menschen und dann eben das irgendwie über die Landesgrenze geschafft und wieder hochgeladen haben. Oder wir konnten während des Super Bowls zeigen, dass je nachdem, welches Team gerade gut gespielt hat, das Sentiment auf Twitter innerhalb von wenigen Minuten gekippt ist. Und ein weiteres Tool war eben, über den Facebook Messenger Online-Status zu gucken, wer sitzt wie lange am Rechner. Und es war schon auffällig, dass viele Leute immer dann so eine 60-Minuten-Pause um 12 Uhr hatten. Da waren wir, wussten, okay, da haben die ihren Rechner ausgemacht, sind zum Essen in die Mensa gegangen. Und theoretisch hätte man das jetzt weiter ausplotten können, um zu wissen, wer macht eigentlich besonders lange eine Mittagspause, wer macht vielleicht nicht so lange eine Mittagspause. Und ein bisschen später habe ich nochmal so was Ähnliches gebaut. Und zwar, es gab eine Lerngruppe für Studenten der Wirtschaftsinformatik in Münster. Oder einfach eine Facebook-Gruppe, wo die irgendwie alle drin waren. Und dann habe ich mir angeguckt, natürlich automatisiert, wer ist mit wem befreundet. Und dann sind so vier Cluster entstanden. Und dann habe ich mir aus der Fachschaft geholt, der alle Studenten kannte, und gesagt, was sind denn das für Cluster? Der meinte, das ist der aktuelle Jahrgang, das sind die im dritten Semester, das sind die im fünften Semester. Und dann waren da aber so Leute, die waren eigentlich im fünften Semester, aber hatten relativ viele Connections zu Leuten im dritten Semester. Warum? Weil das waren Menschen, die haben Kurse wiederholt und haben deswegen Leute aus dem neuen Semester kennengelernt. Und ein Mensch war dabei, der war mit allen connected. Das war dann jemand, der hat Nachhilfe gegeben für die alle. Und quasi über diesen einfachen Punkt, jemand fängt im Cluster Jahrgang 2020 an und hat dann immer mehr Connections im Jahrgang 2022. Dann weißt du schon, okay, der ist gerade schlecht im Studium. Der schafft gerade seine Kurse nicht in Regelstudienzeit. Wir waren auch an einem Punkt, wo ein Professor meinte, okay, du hast zwei Möglichkeiten, wir gehen jetzt zum Ethikrat und lassen uns dieses freigeben oder löscht das alles. Ich habe natürlich alles sofort gelöscht. Das war schon echt spannend, was du so über soziale Netzwerke alles über Menschen herausfinden kannst. Und
Forschung hat dich ja auch noch ein bisschen weiter begleitet, sage ich mal. Du warst ja auch an einem Projekt beteiligt, das gefördert war, auch stark gefundet war durch IBM, Microsoft, Vodafone-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung war dabei, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da hast du eine Art Social Media Analytics geforscht und wurdest auch prämiert mit einem Preis, beste Einreichung eines jungen Wissenschaftlers. Und du hast mir erzählt, dass daraus eigentlich eine Promotion zum Doktor, also du hättest promovieren können und Doktor werden können in der Wirtschaftsinformatik, aber hast dich dagegen entschieden. Was waren deine Beweggründe da?
Also tatsächlich, ich habe eine Promotion angefangen und habe die ungefähr ein Jahr lang daran gearbeitet, und in dem Rahmen sind all diese Projekte gewesen. Der Grund, warum ich es habe sein lassen, war, dass ich die Arbeitsweise an diesem Lehrstuhl und diesem Institut nicht gut fand. Das ist aber, glaube ich, auch an fast allen Instituten und fast allen Lehrstühlen so. Wenn ich was mache, dann will ich das richtig machen und 110% geben. Da Wissenschaftler meist mit nicht so viel Geld ausgestattet sind, musst du irgendwie immer gucken, dass du so 3-4 Projekte, die fremdfinanziert sind, irgendwie so einigermaßen okay machst, dass sie dir weiterhin Geld geben. Ja, dann war auch noch da ein Problem, dass das war eine Juniorprofessur, mein Professor, wo ich promoviert habe. Das heißt, der hat dann noch die Uni gewechselt während der Promotion, und ich wollte auch nicht irgendwo nach Duisburg, war es, glaube ich. Genau, da habe ich das Ganze einfach beendet, weil es doch nicht so meins war, obwohl ich die wissenschaftliche Arbeitsweise super spannend fand, da auch sehr viel gelernt habe, was ich heute im Job immer noch benutze, aber war einfach nicht für mich der richtige Zeitpunkt, der richtige Match.
Bereust du es heute irgendwie? Ich meine, es wäre ja schon, ist ja schon geil, promoviert zu haben und irgendwie einen Doktor zu haben, ne?
Ist schon geil, so einen Doktortitel zu haben, ja. Und so meine meisten Freunde oder so die Hälfte der Freunde, die ich an der Uni hatte, die haben, glaube ich, promoviert ungefähr. Ich sage denen dann immer, dass mein Preis als bester Tagungsbeitrag eines Nachwuchswissenschaftlers viel seltener ist als eine Promotion und viel mehr zählt. Ist natürlich Quatsch. Aber ja, ich bereue es irgendwie schon so ein bisschen. Aber wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich ganz viele andere tolle Chancen im Leben nicht wahrgenommen. Und wenn man im Leben auf Glücklichkeit optimiert oder auf Geld, dann war es, glaube ich, in beiden Fällen die richtige Entscheidung, nicht zu promovieren. Wenn man auf Status optimiert, dann hätte ich wahrscheinlich promovieren müssen. Ja, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja.
Du hast eigentlich vor deinem Studium schon 2003 angefangen als SEO und auch Blogger. Du schreibst selber, dass du jahrelang Websites, Social Media Accounts betrieben hast. Unter anderem hast du auch eines der 40 größten Blogs in Deutschland betrieben, hunderttausende Follower, Millionen von Besuchern generiert. Also kannst du so ein bisschen erzählen, war was Bekanntes dabei, und was hat dich dazu getrieben, was hat dich angespornt, da immer weiterzumachen?
Ich habe das Blog irgendwie recht früh als Kommunikationsinstrument entdeckt und auch für mich als gut befunden, weil ich gemerkt habe, dass so eine 1-zu-N-Kommunikation mir mehr liegt als eine 1-zu-1-Kommunikation und man dadurch auch viel besser skaliert. Und wenn ich schriftlich kommuniziere, kann ich meine Gedanken auch besser strukturieren, besser präsentieren. Und so richtig massiv angefangen mit Bloggen habe ich dann nach dem Abitur. Da wollten meine Eltern nicht, dass ich im Zimmer hocke und PC spiele, weil die haben nicht verstanden, dass ich da Internetseiten gebaut und Geld verdient habe. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei Ataxo, der SEO-Agentur in Hamburg. Und da habe ich einen Blog aufgebaut.
Ist das der Klingbeil?
Genau, Patrick Klingenberg und ich waren da zusammen damals. Er hat damals auch eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, glaube ich, und ich war als Praktikant da. Ich habe dann den anderen Praktikanten Linkbuilding erklären müssen. Und dann habe ich den Auftrag bekommen, dieses SEO-Blog. Starte mal einen SEO-Blog. Und das hat dann auch relativ schnell einen Preis gewonnen von Markus Tandler und Friday Night als bester neuer deutscher SEO-Blog. Damals gab es SEO-IC, diese Social-SEO-News-Seite. Da waren wir oft Platz 1, 2 und 3. Und ich habe einfach von morgens bis abends gebloggt. Ich habe 10 Blogartikel am Tag geschrieben. Und als das Praktikum dann vorbei war, habe ich mir gedacht, ey, das will ich eigentlich weitermachen. Und dann habe ich lorm.de gestartet, Landwehr Online Reputation Management, weil ich gemerkt habe, dass immer mehr schlaue Menschen in den USA über Online-Reputationsmanagement schreiben und in Deutschland aber niemand. Und ich glaube, mein erfolgreichster Artikel von der Reichweite her war einfach ganz simpel, eine Sammlung von 120 Services, wo es kostenlose Stockfotos gab. Das Ding hatte weit über 1 Million Leser und ich habe unglaublich viele Menschen in meinem Leben getroffen, die meinen, ah ja, diesen Artikel habe ich damals immer benutzt, um meine Stockfotos zu finden.
Aber hast du denn damals, hast du damals schon auch einen Research-Ansatz gehabt und auch nach Demand geguckt, um geguckt, was lohnt sich aufzubauen, oder hast du einfach einmal ins Blaue geschossen?
Ich habe sehr stark geguckt, was funktioniert in den USA gut. Und bei rein medialen Inhalten, Bildern, habe ich dann geguckt, was funktioniert überhaupt irgendwo auf der Welt gut. Und habe dann immer geguckt, wie kann ich das für eine meiner Websites benutzen. Also ich war im Link-Building, war ich immer so ein Link-Baiter eigentlich. Heute nennt man es, glaube ich, Content-Marketing. Und ich hatte zum Beispiel so eine Affiliate, ganz billige Affiliate-Seite zum Thema bettablett.org. hatte ich, also so ein Holsterbett, was du ins Bett stellst. Und dann ist auf irgendeiner russischen Website ist viral gegangen, Fotos wie Bergsteiger in einem Schlafsack an der Felswand übernachten. Ja, also habe ich die Fotos runtergenommen, einen Blogartikel geschrieben, krasse Betten am Berghang, habe das auf so ein paar Fun-Websites geseedet und habe irgendwie zack 20 Backlinks, wo irgendwas mit Bett und Schlafen im Ankertext stand, bekommen. Und das hat damals ja für Affiliate-Seiten sehr, sehr gut funktioniert.
Und hast du denn, hast du richtig ernsthaftes Geld auch damit verdient? Kannst du das benennen? Magst du das benennen, was du da verdient hast im Monat im Durchschnitt?
Also ich habe mehr verdient, als meine Kommilitonen an BAföG bekommen haben.
Wow, und wenn du einen Höchstsatz, ich weiß gar nicht mehr, was der Höchstsatz war, 800 Euro?
Der Höchstsatz war 650 Euro damals.
Du bist ja auch seit 2010 schon als Speaker unterwegs, da habe ich angefangen mit SEO. Und dein erster Vortrag, ich habe es rausgesucht, war in Bielefeld im Barcamp 2010 zum Thema SEO Site Clinic. Also ein Audit im Prinzip, ne? Also schon eigentlich relativ gut fortgeschritten. Beschreib mal so ein bisschen die SEO-Szene damals. Du warst denn ja auch auf relativ vielen Konferenzen, SEO Day, Campix und so weiter und so fort. Beschreib mal so ein bisschen das Bild, wie die SEO-Szene in 2010 war.
Deutlich männlicher dominiert als heute. Deutlich unprofessioneller. Und sehr viele extrem von sich überzeugte Macher. Weil, ich meine, damals, wenn du SEO gemacht hast, musst du ja ein bisschen bekloppt gewesen sein im Kopf. Also, das gab es ja gar nicht so richtig. Und es gab da keine Ausbildung, kein Verein, kein irgendwas, sondern du hast irgendwie Sachen auf der Website gemacht und auf einmal Traffic bekommen. Das ist ja kein Job. Deswegen war das so ein besonderer Schlag Mensch, würde ich sagen. Und heute ist die Szene, glaube ich, viel professioneller, viel offener, viel vielfältiger. Und ich finde, die Szene hat da eine sehr, sehr gute Entwicklung durchgemacht.
Ja. Hattest du damals oder kannst du jetzt über die Jahre, die du fast 15 Jahre, die du jetzt gesprochen hast auf Konferenzen, gibt es eine Konferenz, die du herausstellen könntest? Welche Konferenz, wo du sagst, so, das ist eigentlich so die beste Konferenz, da würde ich immer wieder sprechen, wenn die anfragen würden?
Ich habe den Namen vergessen. Ich war mal auf einer Konferenz in Athen. Die haben mich mit einer schwarzen Limo vom Flughafen abgeholt, ins Hotel gebracht, vom Hotel fürs Essen vorher abgeholt und alles. Das war schon so der beste Konferenzservice, den ich mal hatte. Da würde ich auf jeden Fall wieder hingehen, aber ich glaube, das Format ist während Corona ausgestorben. Und ansonsten, so meine Stammkonferenz ist die Campix. Auch wenn der Marco Young und ich uns ja nicht immer bei allen Themen einig sind, wie man vielleicht manchmal in sozialen Medien mitbekommt, hat er das irgendwie hinbekommen, da so eine ganz besondere Klassentreffen-Atmosphäre hinzubekommen. Und die Vorträge sind gar nicht so wichtig, sondern es sind einfach die Leute da, mit denen ich sprechen will, zwischen den Vorträgen auf den Gängen. Und wenn ich da so eine Konferenz in Deutschland benennen müsste, wäre es wahrscheinlich die Campix.
Nice. Du hast Athen gerade als Stichwort genannt. Auch Kreta spielte in deinem Lebenslauf eine Rolle. Du hast damals eine Agentur mitgegründet in Münster, die sogenannte SEO Factory, die im Prinzip, glaube ich, Academies in Kreta organisiert. Hatten.
Ja, so ähnlich. Also es ist eine klassische SEO-Agentur gewesen und das Kreta-Ding war einfach, wir hatten Möglichkeit, ein Feriendorf auf Kreta exklusiv zu nutzen. Da gab es verschiedene rechtliche Gründe, warum das leer stand, ist eine lange Geschichte. Einer der Mitgründer war quasi so eine Art Bürgermeister von dem Dorf, hatte da mehrere Häuser und wir haben uns gedacht, wie startet man so eine Agentur schnell? Naja, man holt sich 35 Praktikanten, bildet die aus und dann übernimmt man da vielleicht 10 Stück von. Und was wir dann eben gemacht haben, ist, wir haben in Münster gegründet, haben 5, 6, so 7 Leute eingestellt, haben diese Kurse vorbereitet und haben gleichzeitig uns Praktikanten eben gecastet für diese für die Kreta-Zeit, waren dann dort mit, Also 5 Gründer, 4 oder 5 Mitarbeiter vor Ort und 35 Praktikanten, PraktikantInnen, Entschuldigung. Und hatten dann Referenten, unter anderem der Timo Aden, der ehemals bei Google Analytics ja sehr hoch war, der Jim Knopf von einem großen Affiliate-Portal war da. Und haben im Prinzip den Leuten SEO beigebracht, haben die Websites bauen lassen, weil damals war es ja noch sinnvoll als SEO-Agentur, so 200 eigene kleine Websites zu haben. Und wir haben im Prinzip, da war es so ein leerstehendes Kino, ein leerstehendes Scuba-Diving-Büro, das haben wir alles als Offices für uns genutzt. Und teilweise saßen die PraktikantInnen dann auch quasi um den Pool rum auf Liegestühlen und haben an den Websites gearbeitet. Ich weiß, der Timo Aden hat so ein Bild gepostet, ich halte zum ersten Mal in meinem Leben einen Vortrag in Badelatschen und ist dann nach dem Vortrag, hat er sich das Hemd ausgezogen, ist in den Pool gestiegen, weil der war so 3 Meter weit weg, der Pool. Und so, ja, war eine ganz coole Zeit da auf Kreta.
Also ich verstehe das richtig, ihr war dauerhaft auf Kreta. Es war nicht eine Agentur,
Drei Monate waren wir auf Kreta. Ich glaube, 2 Personen haben wir in Münster gelassen. Auch ich war nicht 3 Monate auf Kreta. Ich musste auch noch studieren nebenbei. Da müsste ich auch in Münster für sein. Und genau, mein größtes Learning aus der Zeit ist aber, dass es nicht so schlau ist, mit insgesamt 6 Leuten etwas zu gründen. Weil dann die Einstellungen und Einschätzungen zu einigen Themen doch arg unterschiedlich waren und dann ist das Ding nie abgehoben. Und ich habe im Prinzip meine Anteile verkauft für das Stammkapital, was ich irgendwann mal reingelegt hatte, und das war mein erster Exit und da bin ich nicht reich mit geworden.
Lass uns mal ein bisschen springen auch in die Zukunft. Du hast im Prinzip maßgeblich das Produktmanagement und Produktmarketing bei Searchmetrics mit gestaltet. Du warst zu der Zeit, bevor du bei Searchmetrics angefangen hast, in der Unternehmensberatung tätig. Ich kann mir vorstellen, dass der Job bei Searchmetrics durch den Kontakt durch Markus Tober zustande gekommen ist, weil, wie wir ihn kennen, der hiert ja seine Talente selber. Wie kam der Kontakt zustande? Kanntest du ihn vorher schon? Wart ihr befreundet oder wie kam das zustande?
Genau, also es ist eine lustige Geschichte eigentlich. Ich habe irgendwann mal hat mich irgendwer von Searchmetrics angeschrieben. Ich glaube, der Matthias Bachor war das damals, ob ich irgendwie die neuen Greenbelt-Zertifizierung testen will, ihm Feedback geben will. Und dann habe ich diesen Greenbelt gemacht. Und dann gab es einen Facebook-Post von Searchmetrics. Hier ist unsere erste Klasse von Greenbelt-Absolventen. Ich dachte so, wollt ihr mich verarschen? Ich habe den doch schon eine Woche vorher gemacht. Habe ich so einen Kommentar geschrieben und dann hat eine Kollegin von Searchmetrics runtergeschrieben, ja, das hier ist Searchmetrics USA und Europa zählt nicht und das ist egal, dass du in Europa den gemacht hast. Das sind die ersten wichtigen Menschen, die ersten Amerikaner, die den gemacht haben. Und das hat dann eine deutsche Mitarbeiterin von Searchmetrics aus Deutschland gesehen, hat mich sofort kontaktiert, du, sorry, die Kollegin ist neu, sie meint das nicht so. Und dann hat Markus Tober einen Kommentar auf diesen Facebook-Post beschrieben. Malte was the first person to make the test in Europe and he's very smart and I would always give him a job and he's bla bla bla. Und das Lustige war, ich habe dann so einen Monat später wirklich nach einem Job gesucht, weil ich es in der Unternehmensberatung nicht mehr gut fand. Habe ich Markus angeschrieben, kam ein Flugticket nach Berlin und wir haben irgendwie einen Tag lang gequatscht und ich habe unterschrieben.
Wie war die Zeit für, also du bist ja im Prinzip ein bisschen raus aus dem SEO und hast ja erst Produktmarketing gemacht. Das heißt, du hast erfolgreich dafür gesorgt, dass SEOs in der gesamten Welt global verstehen, wie ein SEO-Tool funktioniert, was es kann. Und im Prinzip war es ja im Prinzip eine ganz andere Aufgabe oder ein ganz anderer Job to be done, eine ganz andere Mission, die du dann auf einmal hattest, als vorher Webseiten zu bauen. War das eine bewusste Entscheidung?
Also bewusst nicht. Ich hatte mich, glaube ich, sogar auf Produktmanagement eher beworben. So, also war ja nicht so ein formaler Bewerbungsprozess, aber das war so, was ich im Kopf hatte zuerst. Und dann war es Markus und andere Personen, die meinten, hey, der könnte doch eigentlich hier Produktmarketing machen, da haben wir doch noch Lücken. Und gefühlt habe ich aber gar nicht so viel Produktmarketing gemacht, sondern gefühlt war ich der Feuerlöscher. Irgendwie das größte Problem hat Markus als Gründer immer selber gelöst und das zweitgrößte Problem, wo er nicht das Vertrauen hatte, dass das Managementteam das macht, hat er gefühlt mir gegeben. Und ich weiß, so einer meiner ersten Arbeitstage war, dass Markus zu mir kommt und sagt, Malte, unser ältester Kunde will kündigen, verhindere das. Und ist er weggegangen. Und ich saß da so.
Typisch Markus.
Okay. Ich glaube, wir haben so ein Customer Services Team. Ich glaube, die sitzen da hinten. Ich gehe da mal hin. Vielleicht kann mir jemand ja sagen, worum es geht und was das Problem ist. Und so war eigentlich meine ganze Zeit bei Searchmetrics. Also ich hatte dann auch so Anfragen wie: Malte, kannst du nächsten Monat nach San Francisco fliegen? Ja, wie lange denn? Ja, so 1-2 Monate wäre schon gut. Oder Malte, kannst du morgen in New York sein? Wir hätten dich doch gern bei dem Meeting dabei. Und war schon eine stressige Zeit mit wenig Struktur, aber ich habe unglaublich viel gelernt. Und ich habe wirklich ungelogen mit jeder einzelnen Abteilung zusammengearbeitet. Also inklusive People-Team, Legal, Contracts, einfach mit jeder Abteilung mal was gemacht und habe sehr, sehr viele Einblicke in verschiedene Baustellen, die so ein SaaS-Unternehmen haben kann, bekommen.
Ja, ich kann das nur unterschreiben, wie du sagst. Also extrem viel gelernt, weil man sehr viel auf sich alleine gestellt war, aber dir auch vertraut wurde, dass du die Sachen löst und das für dich gestaltest und auch unglaublich Gestaltungsmöglichkeiten hattest und auch also meine 1:1 mit Markus auch extrem inspirierend waren, er extrem fordernd war, er gute Ideen hatte, er gute Ideen unterstützt hat, ne, wenn gesagt, oh Björn, das ist geil, lass uns das machen und so weiter. Also wirklich extrem viel gelernt auch.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Also ich hatte manchmal One-on-Ones mit Markus, wo ich dachte, wovon redet der Typ? Und dann so 3, 4, 5 Jahre später sehe ich so einen Trend und denke so, ah, scheiße, ja, der Markus hatte recht. Und das ist mir mehrfach passiert. Also wirklich einfach ein krasser Visionär, von dem ich unglaublich viel lernen konnte.
Hundertprozentig. Und was ich auch gut fand, ist, ich meine, du hattest ja auch in deiner Rolle, also wir hatten ja wirklich krasse Kunden teilweise auch bei Searchmetrics. Ne? Du hattest ja als VP Product oder auch in meiner Rolle im Consulting unglaublich guten Einblick in die Probleme und die Herausforderungen von wirklich auch großen Unternehmen, namhaften, global operierenden Unternehmen. Was hast du da rausgezogen und gibt es vielleicht so Geschichten, Aha-Momente, die du teilen kannst?
Ja, also ich habe ja auch mal eine Silicon Valley Tour gemacht, wo ich dann ganz gezielt eben mit Symantec, Apple, Zappos und so weiter mich getroffen habe, weil Zappos nicht im Valley ist, sondern in Las Vegas war. Und was ich gemerkt habe, ist, dass es immer wieder die gleichen falsch laufenden Dinge in Unternehmen gibt und aber auch immer wieder die gleichen gut funktionierenden Muster. Und die Head of SEOs, die entspannt waren und über die nächste Wachstumsopportunity geredet haben, haben Dinge anders gemacht als die Gestressten, die dann auch vielleicht alle 3 Monate ausgetauscht wurden und keine Ergebnisse erzielt haben. Und das war eigentlich so der Grund, diese Learnings, die ich hatte in der Zeit, dass ich auch wieder SEO machen wollte, weil ich eben gemerkt habe, ey, ich habe hier nochmal ein viel tieferes Verständnis bekommen. Und ich glaube, als Softwareanbieter gehen die Leute auch nochmal ehrlicher mit dir um, weil die nicht wie bei einer Agentur das Gefühl haben, der dreht sich jetzt um und empfiehlt das, was bei mir funktioniert hat, der nächsten Agentur. Und ich trage da einfach immer noch unglaublich viel Inspiration, Erfahrung und Wissen mit mir rum, weil ich gefühlt von 100 SEO-Teams lernen durfte, was hat für euch funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und ich glaube, ich kann, wenn ich eine Firma finde und irgendwie mir das Alter und das Businessmodell angucke, kann ich relativ gut abschätzen, was wahrscheinlich die SEO-Probleme sind. Natürlich nicht mit 100% Genauigkeit, aber das war so eine Sache, die ich einfach lernen durfte durch die ganzen Einblicke, die ich damals bei Searchmetrics bekommen habe. Und ich meine, du weißt es selber, wir haben mal bei einem Unternehmen die Navigation geändert und das hat den Börsenkurs um 1 Milliarde nach oben getrieben. Also das ist halt schon krass. Oder Searchmetrics hat mal für die größte Website der Welt oder für eine der 10 größten Websites der Welt den Traffic um 20% gesteigert, nur mit Änderung der internen Links auf der Startseite. Und so krasse Eingriffe überhaupt zu haben, so tiefe Einblicke zu bekommen in Unternehmen, diese Hebel überhaupt betätigen zu dürfen, das kannst du ja als normaler SEO-Consultant nicht. Und ich erinnere mich immer noch an ein Treffen bei eBay, wo Markus und ich reinkamen und dann mehrere Leute gesagt haben, Markus, sorry nochmal, dass wir dir damals nicht geglaubt haben, dass das Panda-Update uns treffen würde. Du hattest ja recht. Und das ist schon schön, weil man in so großen Unternehmen, auch so Weltunternehmen, einfach Einblicke bekommt und ja sieht, was sind deren SEO-Probleme, die es woanders nicht gibt.
Ja. Wie siehst du auch mit dem Herzblut so ein bisschen die Entwicklung, die Searchmetrics jetzt gerade durchgemacht hat, also mit dem Merger, mit Conductor, vorher ja auch viele Dinge passiert. Was macht das mit dir?
Ja, es gibt ein Interview von Markus Tober, wo er, glaube ich, recht ehrlich über die ganze Searchmetrics-Geschichte spricht. Ich habe dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Gibt Gründe, warum ich gegangen bin und ja, ich finde es sehr schade, dass das teilweise sehr, sehr gute Technologie, dass so das letzte Quäntchen fehlt, um sie gut zu machen. Ich weiß nicht, was Conductor mit Searchmetrics vorhat, aber die Company und die Software wird ja in der Form nicht weiter bestehen, zumindest nicht lange. Und ich wünsche allen Leuten, die da arbeiten, alles Gute.
Jetzt bist du seit 2020 bei Idealo als Head of SEO eingestellt. Mich hat das damals wirklich irgendwie gewundert und auch inspiriert teilweise. Das kann ich dir jetzt ja vielleicht auch mal persönlich sagen, weil ich erst dachte, wieso geht denn jetzt Malte als Head of SEO wieder irgendwo rein? Ne? Weil ich schon dich auch betrachtet habe als jemanden, dem eigentlich jetzt als nächster Schritt irgendwie was, das klingt vielleicht doof, aber irgendwie was Größeres bevorsteht. Ne? Irgendwie vielleicht eine Geschäftsführerrolle, eine C-Level-Rolle, weil ich dich da schon sehe. Ne? Mit dem Wissen, was du hast, mit deinem Ansatz, auch mit dem analytischen Ansatz und so weiter. Und war stark verwundert, wieso geht denn der jetzt als... Und dann auch noch in der Co-Position, damals waren es ja noch zwei Head of SEO in der Co-Position, war ich überrascht. Auf der anderen Seite habe ich dann aber realisiert, aber hey, der geht ja nicht zu irgendeiner Domain, der geht ja zu Idealo. Ne? Das ist, und wenn du, ich meine, Idealo ist schon die Kaderschmiede aller SEOs. Ich meine, der Pip war da, sogar Markus war da, andere SEOs, der Eugen war da, andere SEOs, die da heute große SEOs sind da rausgekommen. Und das heißt natürlich auch Formel 1. Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, was deine Beweggründe damals waren und deine Überlegungen waren, dann als VP Product bei Searchmetrics aufzuhören und als Head of SEO bei Idealo anzufangen?
Ja, also als ich entschieden habe, dass ich bei Searchmetrics gehe, habe ich mir eigentlich drei Job-Opportunities ein bisschen genauer angeguckt. Das eine wäre C-Level gewesen in einem kleineren SEO-Tool, wo der Gründer mir im Prinzip gesagt hat, du Malte, kannst dir das aussuchen, was du willst. Also er wollte irgendwie Produkt und Technologie, oder Technologie war er sich sicher, dass er das behalten will, aber ich hätte jetzt sagen können, okay, ich komme als CPO, als CMO, als CEO, war mir freigestellt. Aber da war mir das Risiko ein bisschen sehr groß, weil ich wäre der zweite Festangestellte gewesen, das andere waren alles Freelancer. Dann habe ich eine Weile geredet mit Ecosia, der Suchmaschine. Die haben einen Interims Chief Product Officer gesucht. Da bin ich am Ende dann ganz froh gewesen, dass ich nicht hingegangen bin, weil dann kam Corona und es hat ja schon die werbefinanzierten Unternehmen so ein bisschen getroffen. Aber ein ganz ähnliches Thema wie bei Ecosia ist ja dann Idealo, weil beides irgendwie Unternehmen sind, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben. Und beides Unternehmen sind, die den GAFA oder damals aber noch GAFA gesagt, ich glaube, man hat sich noch nicht so auf das neue Kürzel geeinigt. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wir als Europa einen Gegenpol entwickeln zu dem Plattformgeschäft aus den USA. Und ich glaube, dass eine der größten Bedrohungen für Europa tatsächlich ist, dieser wirtschaftliche Abhängigkeit von amerikanischen Plattformen, wo am Ende in Europa fast keine Steuern gezahlt werden, Gewinne in die USA gehen, die bestausgebildeten Mitarbeiter, die bestbezahlten Mitarbeiter in den USA sind und dann eben auch die Menschen, die neue Firmen gründen, natürlich auch in den USA sind, weil die es ja dort bei Google und Microsoft und Meta und so weiter lernen. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr bewusst für Idealo entschieden, als europäisches Unternehmen, das auch gerne Steuern zahlt und das auch sagt, wir zahlen gerne Steuern in Europa und das eben auch sich um Nachhaltigkeit kümmert und das auch ganz klar sagt, wir positionieren uns gegen diese totale Dominanz der US-Plattform und das ja in jeder Hinsicht, also sei es einfach durch das Geschäftsmodell, aber auch politisch, aber auch gerichtlich, und das fand ich unglaublich toll, diese Story. Und dann hatte ich ein Gespräch mit zwei der Geschäftsführern, Albrecht und Philipp damals, und die haben mich einfach überzeugt und ja, dann bin ich zu Idealo gekommen.
Kann man ja auch schon mal sehen, was für eine Wichtigkeit SEO hat für so ein Unternehmen mit Idealo, dass du dann das Vorstandsgespräch mit den Geschäftsführern machst, ne? Und ich meine, ich arbeite ja noch für eine kleine Tochterfirma, die auch zu Idealo gehört, Ladenzeile. Und dadurch habe ich natürlich auch Einblicke. Aber die also ich glaube, es gibt ganz wenige Unternehmen in Deutschland, die ich kenne, wo SEO diese Wichtigkeit hat für diese Unternehmen. Und du natürlich dann auch auf einem ganz anderen Level sprechen kannst. Und die Möglichkeiten, die uns da geboten werden, auch einfach unbeschränkt sind. Ne? Weil halt SEO das Wichtigste für diese Unternehmen ist und das Nachhaltigste.
Genau, also es vergeht eigentlich kaum eine Woche, wo ich nicht mit CEO, CFO oder Chief Content Officer oder Chief Travel oder Chief International Officer über SEO spreche. Einfach weil es so wichtig ist und so viel Präsenz in der Unternehmensleitung hat. Und ich glaube, Idealo ist auch einer der Pioniere, wenn es so darum geht, mal sich von diesem Spammy-SEO-Gedanken zu verabschieden und sich zu überlegen, worauf kommt es eigentlich an, geile User Experiences zu liefern, aber auf eine Art und Weise, dass der Googlebot das versteht. Und natürlich dadurch, dass SEO wichtig ist, ist auch mehr Druck wahrscheinlich auf mir als auf dem durchschnittlichen Head of SEO in Deutschland oder der durchschnittlichen Head of SEO. Aber ich mag das und empfinde das als sehr positiv. Und ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo SEO irgendwie der fünftwichtigste Marketingkanal ist. Da würde ich mich, glaube ich, langweilen. Und ja, deswegen, ich bin sehr, sehr glücklich mit Idealo und das ja, war die richtige Entscheidung, herzukommen.
Ja, sehr gut. Letzte Frage, die ich an dich habe. Du kennst jetzt natürlich die SEO-Industrie wie deine Westentasche, bist ja selber schon seit langer, langer Zeit dabei. Gibt es noch SEOs, die dich heute inspirieren? Gibt es noch welche, die dich beeinflussen, dich inspirieren, wo du sagst, wow, dem folge ich gern, der folge ich gern?
Ja, aber ich erkenne die halt an ihrem Twitter-Profilfoto und habe mir jetzt nicht unbedingt die Namen gemerkt. Es gibt so 5, 6 Twitter-Accounts, den ich sehr gerne folge. Aber vielleicht schicke ich dir im Anzahl die Liste der Accounts, als dass ich jetzt versuche, die Namen zu nennen. Das sind auch teilweise Menschen, die nur unter Pseudonymen aktiv sind.
Ja. Gibt es denn, wenn du auf Konferenzen bist, gibt es so Vorträge, die dich jetzt in letzter Zeit vielleicht umgehauen haben, wo du sagst so, wow, inspirierend und auch etwas gelernt, mitgenommen?
Gern nicht mehr so wirklich auf Konferenzen. Darum ist das jetzt eine schwierige Frage.
Oh, du verdirbst mir die letzte Frage.
Wir haben ja so eine interne Idealo-SEO-Konferenz, wo auch Ladenzeile kommt. Die Vorträge von Sebastian Weber aus meinem Team, die sind immer der absolute Hammer und hauen mich um.
Kann ich unterstreichen. Auch jemand, der sich scheut, leider öffentlich irgendwo aufzutreten. Auch ich habe ihn schon ganz oft gefragt, ob er in meinen Podcast kommt, aber er möchte nicht. Aber ich bin völlig deiner Meinung, wenn der Präsentation baut und präsentiert, das ist inspirierend, lustig und auch Knowledge, also zu 100%, Beste.
Aber ich finde das ganz okay, dass er sein Wissen nur bei Idealo teilt.
Okay, Malte. Ich danke dir fürs eher persönliche Gespräch. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt mit den Fragen und dem Gespräch, das wir da geführt haben. Danke dir, dass du da warst. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.